gehen wir jetzt mal an das Leasing heran und Herr Zimniok bringt uns auf den neuesten Stand.
Dann würde ich beginnen mit den Ergebnissen aus der Mai-Sitzung von ISB und FASB. Die hatte ich Ihnen in den Unterlagen ja mitgeschickt. Beginnen würde ich dabei mit den Initial Direct Cost. Und die Entscheidung bezieht sich jeweils auf ISB und FASB. Und zwar wurde eine Klarstellung angestrebt, dass nur Incremental Cost als Initial Direct Cost erfasst werden dürfen, was dazu führt, dass Provisionen, Steuern, Gebühren und Ähnliches, die mit dem Vertrag im Zusammenhang stehen, erfasst werden dürfen. Interne Kosten, beispielsweise für Personal, bei der Vertragsanbahnung hingegen nicht. Zudem wurde klargestellt, wie die jeweilige Vereinnahmung erfolgen soll. Bei dem Leasinggeber, sofern es sich um einen Typ-A-Lease handelt, dann ist dies bei der Bewertung der Leasingforderung zu berücksichtigen. Und sofern es sich beim Leasinggeber um einen Typ-B-Lease handelt, ist es als Aufwand über die Dauer des Leasingverhältnisses zu vereinnahmen. Beim Leasingnehmer ist es so, dass in der Erstbewertung des Right-of-Use-Assets zu berücksichtigen ist und über die Laufzeit des Leasingverhältnisses zu amortisieren ist. Als weiteres Thema wurde die Definition eines Leases diskutiert. Auch da wurde die Entscheidung jeweils wieder von ISB und FASB gemeinsam getroffen. Und es ist so, dass die Regelungen des 2013er EDE grundsätzlich beibehalten werden sollen. Also dass die Kriterien für die Definition sind, dass der Vertrag halt vom Use of an Identified Asset abhängt und dass the contract conveys the right to control the use of an identified asset. Dazu gibt es zusätzliche Klarstellungen. In Bezug auf eben the use of an identified asset ist es so, dass dies vorliegt, wenn der Verkäufer bzw. Lieferant keine Möglichkeit zum Austausch gegen ein alternatives Asset hat oder daraus keinen ökonomischen Nutzen ziehen würde. Sollte der Kunde diese Kriterien nicht beurteilen können, dann hat er anzunehmen, dass ein Identified Asset vorliegt. In Bezug auf den Control-Übergang soll klargestellt werden, dass es eine zusätzliche Guidance geben wird zur Bestimmung, welche Entscheidungen die Economic Benefits am stärksten beeinflussen und welche Vertragspartei diese Entscheidungen treffen kann. Und dem liegt die Annahme zugrunde, dass es bei Leases in der Praxis keine Joint Control gibt. Zusätzlich wurde entschieden, dass die im ED 2013 enthaltene Guidance zu Assets, that are incidental to the delivery of services, gestrichen werden soll. Nach Ansicht der Boards ist es so, dass es dafür wenig Anwendungsfälle gibt und dass die bisherigen Regelungen mehr Fragen aufgeworfen haben, als sie beantwortet haben. Als drittes Thema aus der Mai-Sitzung wurde die Trennung von Leasing- und Nicht-Leasing-Komponenten erörtert. Auch hier haben sich ISB und FASB wieder gemeinsam für das Folgende entschieden. Grundsätzlich ist es auch hier so, dass die Regelungen des 2013er ED beibehalten werden. Der Leasinggeber hat eine Trennung der Komponenten entsprechend des neuen Revenue Recognition Standards vorzunehmen, also auf einzelne Performance Obligations aufzuteilen. Und beim Leasingnehmer hingegen gibt es Änderungen. Da ist es so, dass die Trennung zwischen den Leasing- und Nicht-Leasing-Komponenten vorzunehmen ist, es sei denn, eine neu geschaffene Accounting Policy Election wird genutzt. Bei der Trennung ist die Gegenleistung auf Basis der Standalone-Prices zu verteilen. Allerdings dürfen diese Standalone-Prices nunmehr auch geschätzt werden. Sie müssen nicht mehr observable sein. Bezüglich der Accounting Policy Election ist es so, dass diese pro Klasse von Underlyings festgesetzt werden kann und dann den Verzicht auf die Trennung ermöglicht, sodass dann praktisch in Gänze ein Leasingvertrag bilanziert werden würde. Das wird als zusätzliche Erleichterung für Small-Ticket-Leases gesehen und unterliegt gleichzeitig der Erwartung, dass diese Accounting Policy Election eben nicht in Anspruch genommen würde, wenn signifikante Nicht-Leasing-Komponenten vorliegen, da diese dann halt zu höheren Leasingverbindlichkeiten führen würden. Die beiden Themen Definition eines Leases und Trennung der Leasing- und Nicht-Leasing-Komponenten waren auch Thema bei EFRAG. Und da wurde oder hat man sich dafür entschieden, eine zusätzliche öffentliche Konsultation vorzusehen, also einen erneuten Field-Test. Die Themen dabei sind, wie gesagt, zum einen die Identifikation eines Leasingverhältnisses. Es wird also die Frage gestellt, dass Beispiele erbeten werden von Transaktionen, welche als Leases zu bilanzieren wären, aber nach Ansicht des Befragten jedoch eigentlich Services darstellen würden. Und verbunden auch mit der Frage, durch welche Änderungen diese Sachverhalte, also durch welche Änderungen an der Definition diese Sachverhalte dann treffend abgebildet werden könnten. Und als zweites Themenfeld in diesem Field-Test werden dann nochmal die beiden Modelle, also von IASB und FASB, skizziert, woran sich dann die Frage anschließt, welches Modell durch den Befragten präferiert wird. Und als zusätzliche Frage, welche aber sicherlich auch in die erste Beantwortung schon mit einfließt, welches der beiden einfacher und günstiger zu implementieren ist. Der Start dieses Field-Tests soll so schnell wie möglich erfolgen. Aktuell liegt ein, ich sag's mal, relativ finaler Entwurf vor, der bis morgen kommentiert werden darf, in dem auch schon die Anmerkungen vom IASB und FASB-Staff berücksichtigt sind. Und dementsprechend würde dann der Startschuss relativ schnell erfolgen. Man behält sich noch die Möglichkeit vor, zusätzliche Roundtables durchzuführen. Und grundsätzlich unterliegt die ganze Übung dem Ziel, für die ASAF-Sitzung im September verwertbare Ergebnisse zu generieren. An dieser Stelle kurze Frage an Sie. Haben Sie irgendwelche Hinweise an die Veröffentlichung des Field-Tests? Gibt es irgendwelche Kanäle, die besonders bespielt werden sollten?
Da das Papier heute Morgen eingegangen ist, ich habe es noch nicht gelesen, haben Sie aber ja hilfreicherweise erklärt, Sie hätten es schon gelesen. Hat Ihnen die Beschreibung der Modelle von IASB-Staff und FASB-Staff neue Erkenntnisse gegeben? Ich komme darauf, dass ja Petrina Buchanan gesagt hatte, dass der einzige Unterschied die Geografie in der G&V sei. Ist das so oder ist es nicht doch eher so, dass beim IASB, Klammer auf, Typ A, Klammer zu, es zu dem Frontloading kommt, dadurch, dass ich eine normale Abschreibung habe, was ja weiter ginge als nur die Geografie.
Also die Modelle sind grundsätzlich, wie soll man sagen, in ihren, so wie die Boards die Entscheidung getroffen haben und wie die Entscheidungen begründet werden, dargestellt. Die letztendlichen Konsequenzen im Sinne von konkreten Beispielen, was das in Zahlen bedeuten würde oder wie es aufzutrennen ist, das geht daraus nicht explizit hervor.
Ja, aber wenn zum Beispiel die Frage nicht beantwortet kann, ob es Frontloading oder linear ist, weil wir ja in den wenigen Tagen, die wir dazwischen hatten, immer wieder gesagt haben, ist es denn jetzt konkret genug? Ist es denn jetzt konkret genug? Wie kann ich denn mich für eines der beiden Modelle entscheiden, wenn ich nicht weiß, ob ich 100 oder 120 oder 50 Aufwand habe?
Also ich kann hier beispielsweise mal zitieren. Das ist kein
persönlicher Vorwurf.
Zum ISB-Approach wird halt beschrieben und dann this results generally in a straight line amortization of the right of use asset and declining interest expense on the lease liability. Das ist die Formulierung.
Was in Summe Frontloading bedeutet, ja.
Genau, das ist dann die Formulierung. Das wird jetzt allerdings in der Folge nicht nochmal an konkreten Zahlen dargestellt. Also der bisherige Weg war, dass wir es zum einen auf unserer Homepage veröffentlichen. Dann hatten wir ja, also man muss dazu sagen, das ist ja dann mittlerweile der dritte Field-Test zum Exposure Draft. Wir hatten den ursprünglichen oder originalen Field-Test, dann hatten wir einen zur Vereinfachung und dieser wäre jetzt zur Definition. Und wir hatten es dann so gemacht, dass wir die beim letzten Mal die Kandidaten, die auf die erste Anfrage geantwortet hatten, dass wir die dann speziell auch angeschrieben haben, um sie halt auch nochmal für den zweiten Field-Test zu ermutigen. Und ich würde vermuten, dass wir das dann auch beim dritten ähnlich handhaben würden. Die Frage ist trotzdem, ob Sie noch irgendwelche anderen Kanäle sehen, die wir kontaktieren sollten.
Ich weiß jetzt nicht, ob die schon bei dem ersten mit dabei waren. Also das Thema Definition, Leasing, Unterscheidung, Service und so ist sicherlich speziell eins für jemanden, der Anlagen baut, die dann im Werk des Auftraggebers auch mit betreibt. Und da gibt es in Deutschland ein paar Unternehmen auch, die daran interessiert sind. Wenn die vorher an dem Field-Test nicht teilgenommen haben, dann sind die jetzt sicherlich bei dem, möglicherweise, oder sicherlich, darf ich nicht sagen, aber möglicherweise interessierter Input zu geben. Ein Unternehmen ist klar, sitzt in München. Ich weiß nicht, ob sie noch andere haben. Vielleicht immer, ich weiß nicht, ob welche noch Kraftwerke bauen auf Nein, so kleinere Kraftwerke irgendwo hinbauen, die man eben halt dann im Unternehmen nutzt, weiß ich jetzt nicht. Aber eins ist klar, also man sollte Linde mal ansprechen, ob die dann Interesse daran haben. Also so in dem Bereich, falls die vorher noch nicht teilgenommen haben. Für die könnte das interessant sein, nochmal die Unterscheidung. Jetzt bin ich eigentlich im Leasing oder ist das ein Service?
Wobei ich immer noch das Gefühl habe, Gefühl ist vielleicht ein komischer Ausdruck, aber dass Roger sehr stark im britischen Umfeld an Immobilienleasing denkt und mehr oder minder meint, dass er fängt immer von den Kleinstbüros an, von den paar Quadratmetern oder so ähnlich, dass ja alles eben ein Service sei. Ich weiß nicht, wie weit wir auch sprachlich es hinkriegen, dass wir nicht alle großzügig aneinander vorbeireden, denn ob wir nun uns unter dem Anmieten von Büroräumen eine Service vorstellen oder nicht, ist mir nicht sicher.
Ja, das eine ist das Anmieten, das andere ist eben die Frage der Laufzeit und welche Verpflichtung man eingegangen ist, das Ganze eben abzunehmen und das Ganze auch nicht gekündigt wird. Und da kann ich mir schon einige Konstruktionen vorstellen, die mehr oder minder wirtschaftlich das Investment des Leasinggebers, in Anführungszeichen Leasinggebers, decken. Und wo dann man wirklich evaluieren muss, ist es jetzt an der Stelle nicht doch Leasing. Weil das eine ist, den Service bereitzustellen, das andere ist die Abnahmeverpflichtung von diesem Service. Und da sind wir jetzt wieder sehr schnell an diesen Geschichten IFRIC 4. Und wie verstehen wir den IFRIC 4 zukünftig, wenn ja eigentlich nur ein Service geleistet wird, nämlich die Bereitstellung eines Produktes?
Sicher, da könnte man auch nochmal nachfragen, aus meiner Erinnerung, medizinische Geräte hergestellt und werden auch teilweise vermietet für einen gewissen Zeitraum, dann werden aber trotzdem Services erbracht, so Dialysegeräte und
ja,
sowas.
Das ist
ja, aber bei Leasing jetzt immer die Frage, bist du in einem Leasing dran oder nicht?
Genau, ja, das sind dann eher diese...
Aber auch als Geber.
Als Geber, und zwar vielfach stellt man diese Apparate irgendwo in irgendwelchen Krankenhäusern auf und verdient im Wesentlichen an dem Verkauf der Chemikalien, um die Diagnosen dann eben hinterherzustellen. Aber die Krankenhäuser können die eben kostenlos in Anführungszeichen nutzen, gleichwohl es unterschiedliche Verträge gibt, die dann, wenn ein Krankenhaus so eine Maschine gekauft hat, auch wiederum den Produktbezug für die Komponenten, die denn zum Betrieb dieses Diagnosegerätes notwendig sind, vergünstigen. Und das ist kein einfaches Feld. Ich glaube, das hat unter anderem ein großer deutscher Anlagebauer auch, der auch ein Diagnostikgeschäft hat. Aber faktisch ist das Problem subventioniertes Anbieten von einem Drucker und teures Verkaufen der Druckerpatronen.
Ja, dann danke ich Ihnen an der Stelle erstmal für die Hinweise und würde als letztes Thema noch kurz auf die Sitzung von IASB und FESB in der letzten Woche zu sprechen kommen und da im Wesentlichen auf das Thema Subleases, welches erörtert würde. Da geht es um die Bilanzierung beim Intermediär, welcher gleichzeitig Leasingnehmer aus einem Headlease ist und dann Leasinggeber für den gleichen Vermögenswert in einem Sublease ist. Da ist so, dass IASB und FESB sich dazu entschieden haben, Headlease und Sublease als separate Geschäftsvorfälle anzusehen und diese dann auch dementsprechend zu bilanzieren. Es sei denn, dass die Kriterien für Contract Combinations erfüllt werden. Die bestehen ja darin, dass die Verträge mit einem wirtschaftlichen Ziel zusammen verhandelt wurden und dass auch die Bepreisung voneinander abhängt, was ja dann in der Regel nicht erfüllt sein wird, insofern Headlease und Sublease unterschiedliche Kontraktpartner oder Kontrahenten haben. Unterschiede, die beschlossen wurden, belaufen sich auf die Klassifikation des Subleases, also die Leasinggeber-Sicht beim Intermediär. Da ist dann fraglich gewesen auf, wie soll man sagen, was das Referenzobjekt für diese Kategorisierung ist. Und der IASB hat sich dafür entschieden, dass dies das Right of Use Asset, also das Nutzungsrecht aus dem Headlease ist. Der FASB hat sich dagegen entschieden und hat sich dafür entschieden, dass das Referenzobjekt das Underlying Asset des Headleases ist. Das heißt also, bei einem Grundstück, das für in einem Headlease für 3 Jahre beispielsweise vermietet werden würde, würde der IASB auf dieses 3-jährige Nutzungsrecht abstellen, wohingegen der FASB weiterhin auf das ewig laufende Grundstück abstellen würde, sodass da kein wesentlicher Leistungsverzehr erfolgen würde. Gedanke dahinter ist, dass jeweils eine Annäherung an die Bilanzierung für den Headlease erfolgt, da der Intermediär beim IASB für seinen Headlease ein Typ A Leasingnehmer oder also ein Leasingnehmer wäre, der das nach Typ A zu bilanzieren hat, weil alle Leases dann Typ A Leases wären, hat man sich eben für das Right of Use Asset entschieden, da, wenn dieses weitergegeben wird oder wenn dieses Referenzobjekt ist, dann tendenziell auch mehr Typ A Leases dann als Leasinggeber zu bilanzieren wären. Und beim FASB erfolgt ja als Leasingnehmer auch die Unterscheidung in Typ A und Typ B. Und durch das Abstellen auf das Underlying Asset dann für den Sublease erfolgt auch da wiederum eine tendenziell gleiche Kategorisierung wie aus dem Headlease, was dann im Zweifel Typ A zu Typ A und Typ B zu Typ B wären. Das ist die wichtigste Entscheidung. Das aber nur nochmal.
Das gilt aber nur dann, wenn das Gut tatsächlich 1:1 durchgeleitet wird. Wenn ich also sage, ich habe im Headlease einen Typ A und im Sublease einen Typ B, was durchaus auch vorkommt, also ich nur eine Teilweitergabe mache, dann kommt es eben tatsächlich zu einer asynchronen Behandlung.
Würde von den Boards dann aber insofern in Kauf genommen werden, dass man sagt, unterschiedliche Geschäftsvorfälle, die dann auch, also wo man nicht das Bestreben hat, diese zu synchronisieren.
Wobei hier ist, glaube ich, wichtig ist, dass die Entscheidung, die der IASB gefällt hat, im Grunde genommen zu einer proportionalen Teilausbuchung führen würde, während der FASB sagen würde, wir machen überhaupt keine Teilausbuchung, sondern wir bilden wirklich die beiden Dinge wie Standalone-Leasing-Verhältnisse ab. Ja. Ich glaube, das ist schon wichtig. Und das war ja ein Punkt, den wir in der Vergangenheit immer wieder angesprochen haben. Wenn ich Untermietverhältnisse habe, dann sollte der Teil, den ich untervermietet habe, eigentlich rausgehen aus meiner Bilanz. Und das tut er nur beim IASB. Das macht er beim FASB-Ansatz nicht.
Du hinterlegst in nicht ganz so platten Worten, wie ich das jetzt sage, dass der IASB die konzeptionell richtigere Lösung hat. Zimljörg hatte vorhin den Anlauf genommen zu sagen, das war's. Ich habe in Erinnerung, das hab aber den Ausgang nicht mehr mitbekommen, man sich ja vorige Woche auch unterhalten hat über Ausweisfragen auf der Aktivseite, auf der Passivseite und in der G&V und vor allen Dingen auch in der Kapitalflussrechnung.
Kann ich auch gerne noch ein paar Worte dazu sagen. Die Entscheidungen sind zumindest noch nicht schriftlich vorhanden beim IASB, aber im Endeffekt ist es so, dass sich IASB dafür entschieden hat, dass, wenn wir jetzt auf die Bilanz gucken, dass die Right-of-Use-Assets separat in der Bilanz auszuweisen sind oder entsprechende Anhangangaben zu machen sind. Die Anhangangaben insbesondere dann, wenn kein separater Bilanzausweis erfolgt, dann halt auch mit, in welcher Position die Angaben erfolgen. Und das wäre dann die, welche dem Underlying eigentlich auch entspräche. Das Gleiche auch bei den Liabilities. Und was Sie ansprechen mit der Cashflow-Präsentation, da hat man sich dafür entschieden, dass die, ich sag's mal, Abschreibungs- bzw. Tilgungsleistungen unter den Financing Activities zu zeigen sind und die Zinskomponente unter den Operating Activities. Warten Sie mal kurz. Schauen wir mal.
Ich dächte, dass da FASB und IASB nicht gleichlautend
also waren. Beim IASB ist es so, dass die Cash Payments for the Principal Portion, also sagen wir die Tilgungs- und Abschreibungsleistungen unter den Financing Activities und die Cash Payments für die, also die Zinskomponente, entsprechend IAS 7, also for the requirements relating to interest paid in IAS 7 Statement of Cash Flows.
Also Accounting Policy Choice. Also die haben sich einfach nicht festgelegt, die haben gesagt, die wollen ein Wahlrecht geben.
Genau, IASB hat an der Stelle ein Wahlrecht gegeben. Und FASB hat es dezidiert aufgegliedert im Sinne von Cash Payments für die Principal Portion, bei den Type A Leases als Financing, Cash Payments für die Interest Portion bei Type A Leases als Operating Activities und alles, was aus dem Type B Lease kommt, als Operating.
Es gibt Leute, die haben da Herzblut drin oder Blutdruck oder was auch immer. Und was ich auch noch wiederum sagen muss, weil ich es nach wie vor relativ faszinierend finde, es gibt unter uns Standard-Settern immer wieder Unterhaltung, das haben Sie eben sehr kurz gesagt, auf der Passivseite sagt der eine oder andere, das sei Debt oder auch nicht Debt. Und ich sage dann immer wieder, was Debt ist, wie viele Varianten haben wir denn für Passivposten und oder wo habe ich denn, ich muss jetzt irgendein blödes deutsches Wort finden, Verbindlichkeiten, was keine Debt ist. Und dann wurde gesagt, dass eben Lieferantenverbindlichkeiten, die ja im Zweifel Operating sind und wo der Service hingehört, wenn ich es dann als Service ansehe, kein Debt, sondern Operating, was auch immer sein, weil ja sonst über Debt irgendwelche Kennzahlen davon betroffen wären. Wer nun welchen Passivposten in welche Kennzahlen einbaut, hat sich der ISB da schon mal jemals irgendwie so richtig reingehängt? Um Gottes Willen. Aber dann war eben auch wieder wegen der Konvergenz der Hinweis, aber ich meine, FASB hat eben klarere Vorgaben, was wo in was hineingehört, weil sie sich ja auch den Kennzahlen mehr zuwenden. Aber die Nicht-Einheitlichkeit da als grauenhaft zu empfinden, geht meines Erachtens ein bisschen dran vorbei, dass das tatsächlich nicht aus dem Leasing-Projekt kommt, sondern woanders her.
Also bei denen war noch ein Punkt wichtig, dass sie gesagt haben, die Verbindlichkeiten, die ich als Operating Leases habe, würden anderen Insolvenzregelungen oder Bankruptcy-Regelungen unterliegen als diejenigen, die ich unter Finance Leases habe. Und deswegen wollten sie die beiden getrennt voneinander haben. Unter US GAAP, also im US-amerikanischen Rechtsraum. Da ist es wohl offensichtlich so, dass die Verbindlichkeiten unterschiedlich gewichtet werden.
Was aber François ja angegeben hat, dass die Franzosen bei Business Europe das schön fänden, wenn das nicht dieses oder jenes wäre, um kein Leverage oder kein Gearing zu zeigen.
Aber sprichst du tatsächlich vom Insolvenzrecht oder von den Ratingagenturen?
Aber Insolvenzrecht hat doch überhaupt keine Chance, in irgendeiner Form zur Konvergenz zu führen.
So viel an dieser Stelle von mir zu Leasing.
Vielen Dank.